Endlich, endlich. Nach 33 Folgen Single Trails und Single Malt habe ich endlich jemanden gefunden, der mindestens genauso gerne Whisky trinkt wie ich. Und zwar Philipp Heinrich von Absolut GPS. Wer sich in Deutschland mit dem Thema Mountainbike-Tourismus auseinandersetzt, der kommt an Philipp eigentlich nicht vorbei. Mit seiner Firma Absolut GPS kümmert er sich um Konzepte wie den Stoneman oder ist verantwortlich für die Weiterentwicklung der Mountainbike-Region Sachsen. Wir haben uns zusammen im Fichtelberghaus in Oberwiesenthal, wo er jetzt hinzieht, zusammengesetzt, haben am Abend davor beim Vorgespräch schon einiges an Whisky getrunken und uns dann darüber unterhalten, wie er die Zukunft des Mountainbike-Sports in Deutschland sieht.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Philipp, Stoneman, Tourismuskongress, Absolut GPS und Sachsen-Tourismus. Du machst irgendwie so ganz viel ums Thema Sport, ums Thema Mountainbiken. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Sportmachen gekommen oder dich dafür so zu interessieren?
Ja, von den Eltern dahin getrieben, gegen meinen Willen. Ich war früher in Oberwiesenthal, wächste auf und so im Alter von 7, 8 Jahren gibt es irgendwie 15 Vereine, die sich um dich reißen. Die Rennrodler wollen, dass du Olympiasieger im Rennrodeln wirst, die Skilangläufer wollen dich auf die Loipe prügeln, die Skispringer schauen dich an und sagen, Gott, der wiegt zwar 5 Kilo zu viel als Kerl, aber vielleicht bekommen wir den als Skispringer noch hingebogen, und so landest du zwangsläufig, wenn du am Fichtelberg aufwächst, im Sport. Und ich war dann Skirennläufer und ich sag mal so in meiner Altersklasse hier regional recht erfolgreich. Wir haben es ja gestern Abend schon besprochen, als es dann gegen die Österreicher und Schweizer ging, hat es aufgehört, Spaß zu machen. Genau, und ja, und so hatte ich dann noch eine Phase, so mit 15 aufgehört mit dem Skirennsport, mit dem, ich sag mal, so Leistungssport in Anführungsstrichen, und habe mich vom Sport abgewendet, weil es mir einfach zu viel Druck war. Und dann habe ich irgendwann mit 18 intrinsisch motiviert angefangen, wieder Sport zu machen. Genau, und mit Mountainbike, mein Vater hat mir, ich glaube 1991, ein grau-grün gesprenkeltes Hawk Mountainbike geschenkt. Das war mein erstes Mountainbike.
Das heißt, dein Sport hat sich erst so auf die Wintermonate fokussiert? Also hier ist halt im Grunde alles oder war alles Ski und Wintersport. Und du hast dann erst relativ spät mit Mountainbiken wirklich angefangen, oder?
Naja, also Fahrradfahren dann schon, also mit Mountainbiken seit 1991, und dann meine Eltern, ich glaube, nicht ganz sicher, 92 oder 93, den ersten Mountainbike-Verleih in Ostdeutschland, denke ich, aufgemacht, in der Sportbeute Waldeck. Da ging es mit dem Mountainbiken schon los, aber es war schon so, dass ich als Kind halt irgendwie über die großen Kicker mit Skiern geflogen bin. Und deswegen wirst du mich mit dem Fahrrad auch nicht irgendwie enorm springen sehen, weil wir das als Kinder einfach nicht gelernt haben. Das hat immer im Schnee stattgefunden.
Genau. Okay. Du machst halt so viele Sachen und warst halt im Skisport recht erfolgreich, und also als Kind. Was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent?
Ach du Schande.
Ich liebe diese Frage.
Ja, aber das ist eigentlich einfach zu beantworten. Ich kann, glaube ich, ganz gut netzwerken und ich lebe vom Wissen anderer.
Ja. Genau, man muss selber nichts wissen, man muss nur wissen, wen man ansprechen
richtig,
muss.
Richtig, richtig. Ja,
so, das ist auch immer mein Konzept. Aha. Und dann habt ihr irgendwann angefangen, Absolut GPS, eure Firma, zu gründen, die jetzt in Leipzig sitzt, die du zusammen mit Tillmann und mit Philipp machst. Was macht ihr dort? Also was, ja.
Naja, also entstanden ist das Ganze, wir haben hier angefangen 2003 ein GPS-Touren zu vermessen und haben dafür einen Vermessungsstandard entwickelt, also Wegekategorien klassifiziert und Gefahrenstellen markiert und ähnliches.
Hier
in Oberwiesenthal, in der Umgebung, mit Marcel zusammen vom Prius und dem Krisch. Und Marcels Onkel war Programmierer, und dann haben wir, ich glaube 2004 oder so, ein GPS-Turmportal hier schon auf die Beine gestellt, weil wir gesagt haben, also wir hatten ja immer eine starke Wintersaison touristisch und im Sommer war wenig los. Und wir haben gesagt, okay, das können wir über das Thema Mountainbiken halt beleben. Und hatten damals unter dem Label Mistreated, also im Grunde abseits, also die Straßen verpassen, abseits der Straße fahren, haben wir ein Tourenportal online entwickelt. Und ich habe dann 2007 mich selbstständig gemacht, nachdem ich mein Sportstudium hingeschmissen hatte. Und habe quasi als Dienstleister für Tourismusdestinationen GPS-Touren und Routennetze erarbeitet. Und mit dem, ja, unter dem Namen Absolut GPS eben begonnen zu arbeiten und habe dann Tillmann kennengelernt und Phil und wir haben dann zusammen die Firma in Leipzig gegründet. Genau, und sind dort jetzt im Klasse, haben wir uns zur klassischen Tourismusberatungsagentur mit Fokus auf Radfahren und dort speziell eben Mountainbiken entwickelt.
Und eins eurer größten Projekte, was wahrscheinlich die meisten Leute kennen, ist halt der Stoneman. Den gibt es jetzt in drei Ländern?
Vieren.
In vier Ländern sogar?
Genau. Also das Ursprungsland Dolomiten, also Italien. Dolomiten hat der Roland Schauder erfunden. Geniales Konzept, so einfach es ist, so toll ist es eben.
Wie, kannst du es kurz erklären, was das Stoneman-Konzept ist?
Ja, also Stoneman ist immer ein Rundkurs, eine Mountainbike-Strecke als Rundkurs angelegt, der entlang der, ich sag mal, landschaftlichen, kulturellen und Trail-Highlights in der Region führt. Und vom Umfang her so konzipiert ist, wir sagen immer, dass der Besttrainierte aus der Region das Ding in 10 bis 11 Stunden fahren kann, aber dann muss es wirklich eine Konditionssau sein. Und ansonsten fährt man eben den Stoneman wahlweise in 1, 2 oder 3 Tagen. Und das Schöne ist, dass die Strecke die gesamte Saison über geöffnet ist. Man kann sich also den Termin aussuchen, an dem man das Ganze erleben möchte. Und das ist ein großartiges Erlebnis, Naturerlebnis. Die Servicekette mit den Logiepartnern entlang der Strecken funktioniert super. Die sind bestens auf Biker eingestellt, haben Gepäcktransfers im Angebot und ähnliches.
Das heißt, ich möchte jetzt eine Tour fahren und gehe dann auf eure Seite, auf die Stoneman-Seite und schreibe mich dort ein. Und was habe ich davon? Weil die Tour gibt es ja im Grunde, die besteht ja.
Genau.
Aber was habe ich davon, wenn ich bei euch jetzt quasi das buche oder wenn ich das bei Stoneman buche?
Dass du, wenn du das Starterpaket erwirbst, am Ende auf der Online-Finisher-Liste stehst. Das ist den Leuten unglaublich wichtig.
Das glaube ich.
Unfassbar. Und du kriegst natürlich die von Roland Schauder entworfene Trophäe. Und die ist ganz witzig. Du hast dann also so einen hölzernen Sockel und darauf werden die Steine platziert. Das ist immer ein Stein aus der Region, also aus den Dolomiten ist es ein weißer Kalkstein, kommt aus dem Fluss, also ein bisschen runter. Im Erzgebirge bekommst du einen Glimmergneis, in der Schweiz ist es dann ein dunkler Granit und in Österreich ein Stein, ein Gestein aus dem Tauerngebirge. Und die sind dann zur Hälfte in Gold, Silber oder Bronze bemalt, je nachdem, ob du das in 1, 2 oder 3 Tagen fährst. Und dann ist obendrauf die gerostete Stoneman-Figur geschraubt. Und das Starterpaket Trophy Complete kaufst du dir eben bei deinem ersten Start für 59 Euro. Und wenn du das nächste Mal in den Start gehst, kaufst du dir das rabattierte Trophy Stone-Paket. Und dann bekommst du keine zweite Trophäe, sondern eine Verlängerungsachse und einen zweiten Stein. Und dann schraubst du das Figürchen oben ab, setzt die Verlängerungsachse auf die erste Achse, setzt den zweiten Stein auf den ersten und dann baust du dir so nach und nach deinen eigenen Stoneman auf.
Und eure Servicepartner, also die Hotels und so, die sind dann auch speziell für Mountainbiker ausgelegt oder speziell für die Art von Mountainbikern, die da vorbeikommen, ausgelegt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die erfüllen so die, ich sag mal, einfachen Qualitätskriterien, was du als bikefreundliche Unterkunft eben bieten solltest. Ein sicher verschließbaren Fahrradkeller, eine kleine Werkstatt, eine Grundausstattung an Verbraucherelementen, also Schläuche, Reifen, ähnliches. Ein Early-Bird-Frühstück braucht es beim Stoneman. Die Goldfahrer, die starten gern morgens um 4, um 5, weil man dann eben, also ich bin es gefahren in 14,5 Stunden hier, ja, 4.30 Uhr ging es los.
Das genau. Hört sich ja auch genau nach meiner Disziplin an.
Ja, ja, macht tierisch Spaß. Ja. Ja, genau, also die, ja, das funktioniert schon sehr gut mit den Logiepartnern. Und wir haben aktuell, ich habe jetzt mal gezählt, wir haben aktuell 89 Hotelpartner im Netzwerk, was ja wirklich vergleichsweise schon ein großes Partnernetzwerk ist.
Welche Stoneman gibt es in welchen Ländern oder in welchen Regionen?
Also den Stoneman Dolomiti in Italien seit 2009.
Das ist bei Sechsten da in der Ecke?
Genau, Hochpustertal. Mhm. Den Stoneman Miriquidi seit 2014 hier im Erzgebirge. Mhm. Den Stoneman Glaciara im Wallis, im Goms, seit 2017. Und 2018 Stoneman Taurista im Salzburger Land, Flachau.
Okay. Ja. Was ist so jetzt aus der Touristikersicht gesehen, was ist euer erfolgreichster Stoneman?
Na, rate mal.
Ich würde sagen hier.
Ja, richtig. Ja. Verrückt, oder? Also wir hatten, wir haben 2014 eröffnet, war ja wirklich eine Hauruck-Aktion in 13 Monaten dieses Projekt hier aus dem Boden gestampft. Was, wenn du bedenkst, dass die Strecke durch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 16 Gemeinden führt, also 16 Gemarkungen, wo du jeweils die Grundstückseigner hast. Die Gemeinden müssen die Gestattungsfragen mit denen klären, einen Vertrag unterzeichnen und war es also rekordverdächtig. Und hatten uns dann zum Ziel gesetzt, in der ersten Saison ungefähr 2/3 der Finisher-Zahlen zu erreichen, die der Roland in der Vorsaison in den Dolomiten hatte. Und dann waren wir so bei 800 Finishern gewesen und wir hatten in der ersten Saison 1114 Finisher. Und da waren schon alle mächtig stolz auf sich. Und in der zweiten Saison waren wir auf einmal bei 3740 Finisher und keiner wusste mehr, was hier abgeht. Und das ist völlig verrückt. Die Strecke hat mein Papa angefangen zu planen und ich habe ihm dann irgendwann über die Schulter geschaut und gesagt, Papa, komm, lass mich mal machen, kenne mich eh besser aus, gerade im tschechischen Teil so. Und da mussten wir ja doch dann auch einige Abstriche machen, was die Strecke angeht. Also waren ein paar Trails einfach nicht genehmigungsfähig waren und mir ging auf gut Deutsch gesagt vor der Eröffnung ordentlich die Düse, wenn die ersten Alpenländler hierher kommen und das fahren, dass die mega enttäuscht sind und so. Und es ist genau andersrum, ja. Also das Gros der Fahrer ist völlig begeistert und da macht das Konzept des Stoneman, also das Stanzen an den Checkpoints, am Ende die Trophäe in der Hand halten und so, macht so viel Wett von dem, was vielleicht an Defiziten an der Strecke besteht.
Ist ja auch im Grunde dieses Gesamterlebnis, was das halt ausmacht, oder? Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier beim Frühstück im Fichtelberghaus und das ist ja eine so, ich sag mal so, der Königsanstieg hier hoch. Ja,
der Königsanstieg ist gegenüber am Klinowetz, am Kreilberg, okay. Mit 600 Höhenmetern. Ja. Den bist du noch nicht gefahren, ne?
Ich bin nur mal hier hochgefahren.
Ja, hat auch gereicht, ja. Und das ist ja quasi der Bruderberg, sagt man, der Fichtelberg und der Klinowetz. Genau.
Und da das ein Rundkurs ist, können die Leute ja überall irgendwo einsteigen. Wisst ihr, wo die meisten Leute einsteigen? Ja. Ist es auch hier?
Das ist touristisch gesehen das Charmante an diesem Konzept oder auch Projekt. Es ist ja total messbar für einen Touristiker. Dadurch, dass die Leute sich also irgendwo einchecken, um ihr Starterpaket abzuholen und wir Namen erfassen und auch irgendwie zwei, drei weitere Daten, um sie eindeutig identifizieren zu können für die Finisher-Liste, wissen wir natürlich auch ganz genau, wer bewegt sich in welcher Zeit von A, B nach C. Und ja, also da ich glaube, die meisten Starts finden am Trail Center Rabenberg statt und am Berggasthof auf dem Scheibenberg. Weil die einfach, der liegt halt, was die Straßenanbindung zur Autobahn angeht, am günstigsten. Ja.
Genau, hier muss man halt eine ganze Zeit reinfahren, bis man hier ist.
Genau. Ja.
Was muss ich mitbringen, um den Stoneman zu fahren?
Ja, zuallererst mal gute Laune. Ja, also das ist ja das Tolle. Ich kann es mir doch wirklich auf Gold ziemlich hart geben, konditionell betrachtet. Also,
da habe ich so das Gefühl, das ist hier ein großes Ding, oder? Mit jedem, mit dem du redest, ja. Ist so, ja, wir sind das Ding hier auf Gold gefahren oder wir planen das jetzt auf Silber. Ja. Also das ist schon so ein bisschen so ein Battle hier in Oberwiesenthal, oder?
Ja, nicht nur in Oberwiesenthal. Also du kannst in Sachsen, glaube ich, nicht mehr am Starterfeld bei irgendeinem Rennen stehen und bist noch nicht Stoneman gefinisht. Wenn das so ist, dann darfst du dich hinten einreihen.
Okay.
Ja, das ist ja... Das macht ja auf Gold auch unheimlich Spaß, ja. Ich bin mit meinem besten Freund Alex auf Gold das erste Mal gefahren und sitzt da halt 14,5 Stunden mit deinem besten Freund auf dem Bike, fährst durch eine wunderschöne Landschaft, warst dort so auf den Berggipfeln bei uns halt überall auch einen Gasthof, kannst dort irgendwie was essen und trinken und hast halt eine gute Zeit. Und auf der anderen Seite fährt halt auf Bronze, haben wir tolle Sachen. Wir haben ja Hochzeitsreisen gehabt, also ein älteres, also waren nicht mehr ganz jung, die geheiratet haben. Wir haben so ein Dreier gespannt, Großvater, Vater und Sohn, Enkelsohn. Oder halt die lustige biertrinkende Männergruppe, die dann ab 15 Uhr irgendwo am Berggasthof sitzt und halt das Bierchen zu sich nimmt. Ja.
Das seid ihr dann, oder?
Das sind wir auch. Ja.
Okay, und konditionell ist das natürlich... Kann ich mir das so einteilen, je nachdem, ob ich Gold, Bronze oder Silber fahre? Und wie ist das technisch?
Ja, also das unterscheidet sich von Strecke zu Strecke und das ist auch Ansatz des Konzepts und Wunsch von Roland Schauder, dass jeder Stoneman so einen ganz eigenen Charakter entwickelt. Und der einfachste Stoneman ist technisch betrachtet ganz klar der hier im Erzgebirge. Und das macht sicherlich auch den Erfolg aus. Der ist halt einfach der breiteren Masse zugänglich. Ja? Und du hast eine tolle Erlebnisinszenierung, ein schönes Naturerlebnis, guten Service und dann eben die Zugänglichkeit. Autsch.
Ja, dann wird
Frühstücks.
Geklappert.
Ja. Genau, also hier fährst du ja, die Strecke hat 80% Trailanteil und der Andreas Albrecht, der Erfinder der Albrecht-Route, hat es mal schön beschrieben, Single Trails in homöopathischen Dosen, aber schön, eine abwechslungsreiche, schöne Strecke. Und beim Somme Glaciara in der Schweiz fährst du halt S2, teilweise wahrscheinlich sogar S3 Trails und da möchtest du schon richtig gut biken können.
Ja. Das heißt, ich kann es mir da tatsächlich aussuchen, wo ich hinfahre. Und für jeden, für jede Könnerstufe ist irgendwas dabei.
Richtig. Und dann passiert sowas wie letztes Jahr bekomme ich eine Mail von einem Finisher dann hier. Ich war 2 Tage im Erzgebirge unterwegs, war total toll so. Die Anstiege mit meinem 17,5 Kilo Enduro waren zwar manchmal ein bisschen fordernd, aber trotzdem war es geil. Und ich sitze so am Rechner und denke, Alter, willst du mich jetzt veralbern oder was? Und der ist halt vorher irgendwie in Glaciara gefahren, was eine Enduro-lastigere Strecke ist. Ja. Und wenn die aber einmal ihre Trophäe haben, dann wollen die halt auch den anderen Stein aus der anderen Region sammeln. Ne? Ja. Und das funktioniert super gut, diese Conversion innerhalb des Netzwerks, dass die Leute von einer Destination in die andere fahren. Wir hatten dieses Jahr, ich weiß nicht, in der Schweiz jetzt über 50% Deutsche. Ja? Und davon sind eben ganz viele Sachsen, die hier aus der Miriquidi-Region kommen. Ja?
Das ist ja sicherlich eines der erfolgreichen Mountainbike-Konzepte in Deutschland. Wie siehst du so generell den Mountainbike-Tourismus in Deutschland?
Ja, gut, ganz generell boomt der, ja, seit Jahren, wie es Radfahren grundsätzlich boomt.
Aber denkst du, das ist auf einem guten Weg? Also haben die Leute verstanden, Hoteliers, Regionen und alles Mögliche, haben die verstanden, was es braucht? Weil, wie du ja auch gesagt hast, hier war es jetzt auch nicht so leicht, alles zu legalisieren. Und da haben natürlich andere Regionen genauso Probleme. Und dann gibt man da vielleicht schon mal auf. Aber denkst du, dass der Tourismus der Nachfrage gerecht wird?
Als Mountainbiker würde ich sagen nicht. Weil es gibt ja in allen Bundesländern die Herausforderungen, also was die Legalisierung der Strecken angeht.
Das ist ja, wir machen ja, ich sag mal, in vielen Regionen über Absolut GPS verschiedenste Bike-Projekte und das ist ja immer der große Knackpunkt. Ja. Und da kannst du auf Seiten, ich sag mal, des Touristikers und verschiedener Leistungsträger, also Hoteliers und so, noch so eine positive Einstellung, guten Willen haben. Aber du kommst dann eben an einen Punkt, wo es Richtung Behörden und Streckengenehmigung geht, wo dir die besten Strecken kaputt gemacht werden. Ja, und dann.
Was ist so der größte Feind des Routenplaners?
Ich spreche es lieber nicht aus. Ich mach mich sonst unbeliebt.
Okay. Aber. Du sagst schon, Mountainbike-Tourismus boomt in Deutschland und da wird gemacht. Gibt es da auch Risiken oder wo siehst du die Risiken bei dem Ganzen?
Im Thema also Overtourism, wenn man jetzt so wirklich also die Alpen betrachtet, was dort so stattfindet. Mein Vater lebt im Chiemgau, im Grunde noch in den Alpen, also dort, wo die höheren Berge beginnen. Und wir bekommen es natürlich auch so über das Mountainbike Tourismus Forum ganz gut mit, die Entwicklungen. Wir sind ja mal in allererster Linie, mal unabhängig vom Mountainbiken, irgendwie naturverbundene Menschen, ja, und nutzen den Naturraum. Und da ist es natürlich ein großes Anliegen, diesen Naturraum irgendwie zu schützen. Und das, was dort an Frequentierung teilweise stattfindet, jetzt auch noch über diesen E-Bike-Boom, selbst wenn die sich über die Forstwege bewegen, über die schon befestigten Wege und Straßen, ist es ja trotzdem an Frequentierung schon enorm. Ja? Und ich sag mal, gut, was in Skigebieten passiert und über Bergbahnbetreiber, neue Bergbahnen bauen und Ähnlichem, ist natürlich, das grenzt ja teilweise an einer Perversion und Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur, die schon wirklich...
Jetzt gut, Skigebiete haben ja eh schon das Problem, die haben halt irgendwann angefangen, Skipisten zu bauen, die jetzt auch nicht so richtig umweltverträglich sind. Mhm. Was mich halt eher interessiert ist, wie siehst du das jetzt wirklich in Deutschland, wenn wir mal die Alpen weglassen? Mhm. Weil Mountainbiken in Deutschland findet ja zum größten Teil im Mittelgebirge statt. Und da sehen wir ja immer so ein paar Konzepte wie es Rabenberg oder der Thomas Schlecking hat ja ein paar Trailcenter gebaut. Aber es wird eben noch nicht so richtig viel mehr. Oder man bekommt es vielleicht einfach nur noch nicht mit. Und gerade in den Ballungszentren ist noch nicht so richtig viel, was den Bedarf an legalen Strecken deckt.
Ja.
Was denkst du, wie wird sich das entwickeln? Und gibt es Risiken, dass sich dann relativ schnell was entwickelt, was aber dann gar nicht so, so nachhaltig ist, wie man sich's wünscht?
Es wird sich, glaube ich, positiv entwickeln, weil das sehen wir, wir selbst arbeiten an ein paar Projekten in der Rhön, im Spessart, gibt ja die große Initiative über Nico im Hunsrück mit dem Bikepark Iderkopf. Er plant ja aber auch dort ein großes Streckennetz, oder nicht er, aber eben auch auf Landkreisebene. Das sind ja alles gute Ansätze. Die Gefahr ist, oder Grenztrail im Sauerland, ein Riesenprojekt ja, mit 600 Kilometer Singletrails, was mal so ausgesprochen wurde, da sehe ich eine Gefahr, wie das nachgehalten werden soll. Also schon einmal im Bau, also wenn ich sehe Singletrack Potsmirkem, wo ich häufig hinfahre, 100 Kilometer haben die, weiß ich nicht, nach 6 Jahren Bauphase oder was erreicht. Da ist sicherlich eine Gefahr, dass zu viel in zu kurzer Zeit erreicht werden will und dann die Qualität leidet. Und dann wird man schauen, wie das vom Markt angenommen wird oder quittiert wird. Ja. Aber grundsätzlich sind die Mittelgebirge, haben sich, glaube ich, schon aufgemacht, das Thema ordentlich zu bespielen. Bayerischer Wald mit der Transbayerwald. Ich war jetzt am Sonntag zu einer Präsentation noch im Fichtelgebirge. Ging es um ein klassisches Radprojekt, aber auch die wollen über die Naturparks Mountainbiken konkret entwickeln. Ich glaube, da haben wir mit dem Mountainbike-Tourismus-Kongress schon auch, sag mal, eine Flamme entzündet und in die Köpfe reingebracht.
Ich habe mal hier im Podcast gesagt, dass ich finde, dass die meisten Strecken in Deutschland oder in den Alpen viel zu schwer sind. Darauf habe ich sehr, sehr viele Nachrichten und sehr, sehr viel Hate bekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, wir wollen nicht noch mehr so Waldautobahnen oder so Murmelbahnen. Und ich glaube, da wurde ich zum Beispiel so ein bisschen falsch verstanden, weil ich bin überhaupt gar kein Fan von diesen Murmelbahnen. Aber ich finde, man muss halt Trails bauen, die einfach sind, aber trotzdem für jeden fahrbar sind und die eben keine riesige Autobahn oder keine Murmelbahnen sind, so wie es in den Alpen die ganze Zeit gibt. Wir sind jetzt hier ganz dicht zum Bikepark Klinovic und ich sag mal so, da kann auf der roten Strecke kann jeder Spaß haben, egal ob du jetzt Anfänger bist oder ob du fortgeschrittener bist. Und das hat aber im Grunde nichts mit so einer Brechsand-Murmelbahn zu tun, sondern das ist halt ja trotzdem sehr natürlich angelegt. Und gerade wenn man jetzt wie du gesagt hast, in Potsmirkem, da ist es ja auch so, dass die Trails, die sind ja nicht zum Downhill-Fahren gemacht, sondern zum Tourenfahren. Und die sind jetzt technisch nicht super schwierig, sondern es macht halt einfach Spaß, das zu fahren. Es hat aber eben nichts mit Strecken wie jetzt zum Beispiel in Sölden zu tun.
Ja, also Single-Trail-Skala kannst du da komplett sein lassen in der Bewertung. Das bockt halt unheimlich, wenn du dort schnell fährst, dann einfach, ja.
Ja.
Und dann ist auch die Frage, ich sag mal, aus welcher Perspektive du das Ganze bewertest. Wenn das irgendwo aus einer nachhaltigen Perspektive, wir wollen mehr Jugendliche und Kinder oder generell mehr Leute aufs Mountainbike bringen, dann brauchst du natürlich niedrigschwellige Angebote. Und wenn du dann über ein gewisses Volumen redest, dann bist du in der nachhaltigen Betreibung von einem naturnahen Trail, kommst du natürlich auch in Schwierigkeiten. Ja, also dann ist natürlich irgendwas, was ich sag mal, manuell gebaut wurde und ordentlich verdichteter Boden ist auf dem halben Meter Breite oder was, das hält dann halt auch irgendwie 1000 Fahrten pro Tag stand. Aber ein Naturtrail sieht ja aus wie Sau, wenn nur 1000 Biker drüber hacken an einem Tag. Ne?
Wobei es ja da auch mal so ein bisschen drauf ankommt, wie der gebaut ist. Wenn ich es jetzt, wenn ich den schlau baue, so dass ich im Grunde nicht bremsen muss, wie es ja auch oft hier in Klinovic ist, dementsprechend muss ich ja dann auch weniger pflegen. Also da geht es ja quasi schon um den Bau, dass dort Leute sind, die wirklich Ahnung haben. Und wie siehst du das? Bauen in den Mittelgebirgen Leute, die wissen, wie es geht? Oder ist es eher so, dass das Gartenlandschaftsunternehmen, was jetzt einfach die Ausschreibung gewonnen hat?
Da frage ich mich, wo wird denn im Mittelgebirge gebaut? Also aktuell, Jan Zander baut im Harz ja selber mit Buddies, aber Jan wird schon wissen, was er tut.
Er
also,
weiß auf alle Fälle, was geht. Ja.
So, und ich sag mal, Winterberg wird halt weiter gebaut.
Da war es ja zum Beispiel am Anfang, glaube ich, das Problem. Ja? Da hat es jemand, ich glaube, Thomas Schlecking hat es mit irgendwie geplant und dann hat es aber ein Gartenlandschaftsarchitekt umgesetzt und es war am Anfang irgendwie sehr, sehr schwer fahrbar. Mhm.
Und in Brilon, quasi 20 Kilometer weiter, hat das gleich Thomas mit seinen Leuten gebaut und das hat halt sehr gut funktioniert.
Ja.
Also so ein bisschen was entsteht ja schon, aber ich habe eben Angst davor, dass dann diese Masse an, eben wenn jetzt alle Leute drauf aufspringen, so wie sie jetzt auf den Pumptrack-Zug aufspringen,
mhm.
Auch bei Pumptrack gibt es viele, die sind so halb gut.
Ja.
Ja, genau. Ja, ja. Und da gibt es halt ein paar Anbieter, die das wirklich sehr, sehr gut machen,
ja.
Und ein paar Anbieter, die das halt eben nicht so gut machen, weil auch Pumptrack zu bauen ist unglaublich schwierig und das ist nicht nur Baggerfahren.
Also ich bin jetzt wirklich kein Baufachmann, ne? Also wir haben ja selber vor ein paar Jahren eben einen Scheißhaus-Trail vom Fichtelberg in den Wald gehackt, so. Und der heißt, hat diesen wundervollen Namen bekommen, weil der eben ungefähr einen Meter hinterm Waldplumpsklo vom Förster vorbeihackst. So. Aber ansonsten kann ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich vom Bau jetzt unglaublich viel Ahnung hätte. Also es war ja die Initiative, weswegen wir das Mountainbike Tourismus Forum gegründet haben, weil Norman Bielich, Tillmann und ich saßen, ich glaube 2013 auf der Eurobike und jeder hatte schon so seine Erfahrung irgendwie bei sich vor der Haustür versucht zu haben, ein Mountainbike-Projekt zu initiieren. Wir wollen ja was machen, also wir aus der Kernszene. Ja. Und dann gehst du halt zum Touristiker. Der Touristiker hat ja üblicherweise den Zugang zu Bürokratie und zu Fördermitteln. Der hat aber null Ahnung von Mountainbiken. Ja. Und eine völlig falsche Vorstellung von dem, was dort passieren kann und wie sich das entwickeln kann. Und weil wir uns alle schon selber verrannt hatten und ringsrum blicken konnten, wie sich andere auch verrennen, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie eine Plattform, die dazu beiträgt, dass hier ein Know-how-Transfer in die Tourismusbranche stattfindet. Also zu den Leuten, zu den Entscheidern in den einzelnen Destinationen. Und deswegen haben wir das Mountainbike Tourismus Forum gegründet. Und da veranstalten wir ja einmal im Jahr einen zweitägigen oder sogar einen dreitägigen Kongress mit so einem vorgeschalteten Tag mit einer Exkursion und abends einem Leuchtfeuer, wo die Inhalte der vorherigen Kongresse zusammengefasst werden. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das für, ich sag mal, so ein bisschen Erleuchtung in den Köpfen derer sorgt, die eben im Büro im Chefsessel sitzen, also in der Tourismusdestination. Und das ist wirklich also ziemlich erfolgreich, was wir da gemacht haben.
Das fand ich total interessant. Ich habe ja, war öfters beim Ride-Kongress in der Schweiz und dann war ich mal bei euch und habe da gesprochen. Und dann habe ich mich mit den Leuten so unterhalten und ich habe herausgefunden, die Bedürfnisse sind komplett andere. Also der Schweizer, der ist einfach, macht sich ganz andere Gedanken, weil die einfach in diesem ganzen Mountainbike-Bereich schon so viel weiter sind. Und die haben wirklich so ganz spezielle, so spitze Fragen.
Mhm.
Und beim Deutschen Tourismuskongress ist es wirklich so ganz wenig Wissen. Und da geht es halt eher, ja, wirklich so um die Grundlagen. Mhm. Von daher finde ich das super, dass ihr sowas habt. Und dann können sich die Leute so ein bisschen austauschen. Und es muss nicht jeder immer den gleichen Anfangsschritt machen, sondern man kann das halt zusammenfassen. So.
Genau.
Gerade der Tourismus in Sachsen hat sich jetzt Mountainbiken auf die Fahne geschrieben. Was sind da so die Pläne für die nächsten Jahre?
Naja, ist ja wirklich so, dass in der neuen Sachsen-Tourismus-Strategie 2025 das Mountainbiken grenzüberschreitend konkret in einem der, ich bin jetzt nicht ganz sicher, 6, 7 Handlungsfelder steht, was hier entwickelt werden soll, was deutschlandweit einzigartig ist, dass es auf Bundeslandebene in der Tourismusstrategie so fest verankert ist. Und wir sind jetzt beauftragt worden mit der Fachplanung Mountainbike. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass ein Bundesland strategisch das Thema Mountainbiken betrachten lässt und wir im Grunde beauftragt sind, zu identifizieren, was sind hier die Voraussetzungen. Wir werden auch mit einer Anwaltskanzlei zusammenarbeiten, die schon die Fachplanung Wandern mit begleitet hat, um alle juristischen Grundlagen und Fragen zu klären. Und im Grunde soll im Ergebnis ein paar wenige Spots identifiziert werden, wo alle Voraussetzungen, sowohl die Gestattungsfragen wie die richtige Topografie und das bestehende Wegenetz, als auch, sag mal, die Local Player, das so, weil uns nützt ja nichts, wenn wir irgendwie alle Voraussetzungen erfüllen und dann ist niemand da, der irgendwie ein Mountainbike-Angebot betreiben würde. Also das muss ja auch noch matchen. Ja. Weil Sachsen eben sagt, okay, das ist wirklich eine Chance, den ländlichen Raum zu beleben und zu stärken. Aber wir wollen es strategisch geplant entwickelt sehen und lieber an 4, 5 Spots entlang des Gebirgskamms als jetzt in irgendeinem Wildwuchs. Ja.
Okay, und da macht ihr halt dann die Planung und...
Richtig, also da sind wir jetzt, gibt's eine große Arbeitsgruppe, wo die ganz unterschiedlichen Teilnehmer drin sitzen werden, vom Staatsforst über Vertreter der Destination, über einen Städtetag, verschiedene, ich glaube, Leistungsträger aus der Landestourismusorganisation, wo ein großer Austausch stattfinden soll. Und genau, dann haben wir jetzt im Grunde 18 Monate Zeit oder der erste Monat ist schon vorbei, wo wir liefern müssen.
Okay. Da bin ich gespannt. Das ist ja auch der Grund, warum wir zusammenarbeiten jetzt für die neue, für unseren neuen Vortrag, um die Destination Erzgebirge einfach ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Weil ich denke mal, so wie hier Mountainbiken ist, so ist Mountainbiken generell, oder so wie hier die Voraussetzungen sind, wären die Voraussetzungen an einigen Orten in Deutschland. Nur ihr habt euch das wirklich auf die Fahne geschrieben, das umzusetzen.
Und da haben wir noch nicht mal die guten Voraussetzungen. Also wenn du es geschichtlich betrachtest, das Erzgebirge war bis zum 12. Jahrhundert das am wenigsten besiedelte Mittelgebirge Europas, weil wir eben diesen Dunkelwald hier hatten. Also es war einfach eine riesen Waldfläche, Urwald und so undurchdringbar. Und daher kommt auch dieser Name aus dem altgermanischen Mirikwidi, wie das Dolmen heißt, übersetzt Dunkelwald. Und dann hat man im sogenannten Berggeschrei, vergleichbar mit dem Goldrausch in den USA, dort hat man Gold gefunden, hier hat man reichhaltige Silbervorkommen gefunden. Und dann, deswegen sind wir auch alles so charmante Typen, weil jeder, der damals nichts Richtiges zu tun hatte, so Räuber und Halunken und Tagelhörer, sind halt ins Erzgebirge geströmt, das selber abzubauen. Das sind unsere Vorfahren. Ja. Und aus diesem Bergwerkstum, ja, die mussten halt viele Bäume fällen, um die Stollen, die man gegraben hatte, abzustützen. Irgendwann waren die Silbervorkommen versiegt, sind die Männer weiter in die Forstwirtschaft gegangen. Deswegen haben wir ein riesen Wegenetz an Forststraßen, aber wenig Trails. Mhm. Also von daher sind die Voraussetzungen mal gar nicht so doll. Sicherlich landschaftlich schön und von der Mittelgebirgstopographie gut, aber der Trailanteil könnte durchaus höher sein.
Aber den könnte man ja bauen.
Genau, genau.
Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, pass auf, du bekommst alles Budget, was du willst und du bekommst alle Genehmigungen, die du willst. Mhm. Setz einfach dein Traumprojekt um. Was wäre das? Was würdest du machen?
Oh. Ich würde mal als allererstes hier am Fichtelberg einen sehr familienfreundlichen Bikepark bauen. Also mit den Aufstiegshilfen, ich meine, hier haben wir die älteste und damit erste Seitenschwebebahn Deutschlands, die auf dem Berg fährt. Wir haben 4er Sessellift. Und wir haben ja Top-Voraussetzungen infrastrukturell. Ja, und wir haben es im Grunde hier ja schon ein Stück weit verschlafen, was am Fichtelberg zu entwickeln. Da würde ich hier also erstmal als Lokalpatriot einen familienfreundlichen, schönen Bikepark bauen. Und dann würde ich, glaube ich, schauen, dass man neben Trail Center Rabenberg in Sachsen noch zwei weitere Trail Center hat. Und dann, glaube ich, ist die Idee vom Mountainbike Belt noch eine tolle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir haben ja mal. Ich bin mal von München von einem Termin mit Tillmann zurückgefahren nach Leipzig und dann habe ich Tillmann so erzählt, ich sage, hier rechts gibt es irgendwie Bayerischer Wald, Geißkopf-Bikepark, gleich dahinter Spitzhack-Bikepark. Und dann waren wir irgendwie Höhe Nürnberg, komme ich nicht auf den Namen, aber heißt bei Nürnberg der Bikepark. Ne?
Ja.
Und dann haben wir einen Ochsenkopf und dann haben wir, wissen wir, am Kornberg machen wir gerade ein Projekt und Fichtelgebirge wissen wir, dass sich entwickelt. Thüringer Wald gibt es einen Oberhof, den Bikepark und Tabatz und Steinach und... Und ich bin dann einfach nachts an den Rechner und habe mal die ganzen Spots eingezeichnet, auch die tschechischen, bis die tschechisch-polnische Grenze runter. Und das hat sich im Grunde vom Bayerischen Wald über Fichtelgebirge, Vogtland, Sachsen entlang der polnisch-tschechischen Grenze ja so ein Raum ergeben, wo ich glaube damals 26 Bike-Angebote schon existierten. Und was so ähnlich wie ein Gürtel aussah. Und dann haben wir einfach den Namen dem ganzen Mountainbike Belt gegeben. Und das kursiert ja seit 3 Jahren in den Köpfen, also sowohl bei den Fichtelgebirglern und als auch bei uns. Und wir glauben, dass wir die Region, also großflächig, unter die Top 5 Mountainbike-Destinationen weltweit entwickeln könnten. Weil die Story ist eine ganz einfache. Sagt dem Ami oder Russen oder Norweger, komm 2 Wochen nach Zentraleuropa, mach geilen Mountainbike-Urlaub und dabei trinkst du noch bayerisches Bier, sächsisches Bier, tschechisches Bier und polnisches Bier.
Dann ist der dabei.
So, und dann sieht er auch noch Nürnberg, Dresden, Krakau und Prag. Genau, da ist er dabei.
So, jetzt ziehst du nächstes Jahr von Leipzig, wo eure Agentur ist, zurück nach Oberwiesenthal, wo du aufgewachsen bist. Und machst dort eine Kneipe auf.
Ja, ich mach's ja nicht auf, die gibt's ja schon. Ja.
Die gibt's schon, aber Wieso?
Weil meine Kinder am Berg groß werden sollen und mir es in Leipzig zu stressig wird.
Ja. Und dann deshalb versuchst du auch hier sehr viel zu entwickeln an Bike-Tourismus, damit du hier nach der Vor- oder nach der Schicht nochmal Radfahren kannst.
Das könnte ich auch ohne Bike-Tourismus. Als Local kennt man ja die Spots so. Nee, ich habe jetzt natürlich nicht einen Bike-Tourismus entwickelt mit dem Wissen oder in der Annahme, ich gehe dann mal wieder zurück. Das war jetzt, da arbeiten wir schon länger an der Entwicklung, als die Entscheidung gefallen ist, dass wir als Familie wieder zurück nach Oberwiesenthal gehen wollen. Aber ja, das ist ja, ich bin als 12-Jähriger mit dem Schubkarren an der Sommerrodelbahn entlang gelaufen und habe die Kurven mit aufgefüllt und habe die Bänke gehobelt, auf denen die Gäste heute noch Platz nehmen, im Waldeck hinten oder im Priot. Und das ist einfach, also die Entscheidung, die prosperierende Stadt, die ja Leipzig ist, zu verlassen, fällt natürlich ein Stück weit leichter, wenn man eine wirtschaftliche Perspektive im ländlichen Raum hat. Und die hatte ich eben über das elterliche Geschäft, was ich dann übernehmen möchte.
So, jetzt machst du aber nicht irgendwie nur eine Kneipe irgendwo im Keller von einem Haus auf, sondern du übernimmst das Priot. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein geschichtsträchtiger Ort. Was hat's mit der Hütte auf sich?
Naja gut, die Hütte selbst, die gibt es ja noch nicht so lange jetzt genau, die wird jetzt 20 benannt. Also wir haben dann überlegt, ne, ist ja die Hütte steht direkt an unserer Sommerrodelbahn. Wie nennen wir das Ding so? Es war klar, wir wollen dort irgendwie eine urige Holzblockhütte als kleine Bar eröffnen und dann so Sommerrodelbaude und das war alles irgendwie arschlangweilig. Und dann kam unser Kumpel Wolfgang, also von meinem Vater, ein guter Freund aus Erfurt und meinte, Mensch, nennt das doch Priot 12. Das Priot 11 ist das Basislager am Fuße des Elbrus im Kaukasus. Und mein Vater war ja früher Bergsteiger, viel im Kaukasus, wo auch meine Mutter kennengelernt hat. Hat dann auch so Dokumentarfilme gedreht über das Bergsteigen. Und das Priot 11 ist 1996 abgebrannt. Und dann war es einfach klar, es war sofort klar, okay, das Priot 12 in Gedenken an das Priot 11, was meinem Vater eben häufig Schutz geboten hatte, bauen wir als Schutzhütte am Fuße des Fichtelbergs auf. Jetzt hast du, wenn du reinkommst, hast du so einen U-förmigen kleinen Tresen und 6 Tische, ist ja alles relativ klein und überschaubar, aber sehr ja, gemütlich. Und die 6 Tische sind benannt nach den schönsten Berggipfeln, die mein Vater bestiegen hat. Und dann hast du an der Wand eben immer noch so die Foto-Stories und Bergsteiger-Utensilien dazu. Und dann ist es also urige Bar und auch so ein Stück weit Bergsteiger-Museum und Story, Hintergrund-Story zu meinem Vater. Und wir wollen es natürlich auch ein Stück weit zum Hotspot für die Stoneman-Fahrer entwickeln.
Das heißt, deine Verbundenheit zur Natur oder den Drang nach draußen zu gehen, an den Berg zu gehen, das kommt schon von deinem Vater her oder von deinen Eltern her?
Ja. Mein Vater war da schon verrückter und so. Ich habe ja gestern Abend erzählt, so Erstbefahrung vom Elbrus, so mit DDR-Skiern und Plastikbindungen. Und also die waren da schon echt für die Verhältnisse unvorstellbar. Also was die sich so getraut haben, ja, bin ich meilenweit von entfernt und ein Stück weit vernünftiger. Aber klar, da wurden uns als Kinder schon tolle Sachen vorgelebt. Ja.
Zum Schluss habe ich noch 3 Fragen oder 3 Sätze, die du bitte vervollständigst. Mein größter Erfolg ist?
Das Warehouse voller Whisky als Erbe für meine Kinder zu hinterlassen.
Das bewegt mich?
Das ganze Thema Klimapolitik aktuell. Ja.
Und der beste Trail oder das beste Trail-Erlebnis?
Zypern. Das war also, wir hatten unseren ersten internationalen Auftrag auf Zypern und haben dort Lauf-, Rennrad- und Mountainbike-Routen vermessen und waren dann 14 Tage auf der Insel und waren nach 12 Tagen fertig mit der ganzen Vermessungsarbeit und oh Gott, dann waren wir an dem Abend, haben in so einem 250-Seelendorf übernachtet und der Bruder vom Bürgermeister hat uns am letzten Abend eingeladen und der ist Winzer auf dem Weingut. Und mit einer Mazedonierin verheiratet und die hat am Vortag begonnen zu kochen. Und dann waren wir in dem Weingut, in der Halle, große, lange Bankett und super leckere Speisen. Und wir haben noch nie so viel Wein gesoffen wie an diesem Abend. Sind dann noch irgendwie bis offen in den Pool gesprungen nachts und so und haben uns den nächsten Morgen um 7 auf den Berg shutteln lassen. Stefan aus Dresden, unser Kumpel und ich. Und hatten so einen geilen Trail. Und ich wurde gefragt von Cornelius, der uns dieses Jahr beim Mountainbike-Kongress unterstützt hat, der schreibt gerade seine Masterarbeit auch zum besten Trailerlebnis und ich habe dort auch formulieren müssen, warum. Der war zum einen technisch Oben wirklich fordernd. Unten raus wurde er extrem flowig und ich glaube, das Entscheidende war, dass er völligst unbekannt war. Weißt du, ich bin also den, sag mal, das erste Mal gefahren und es war halt Sonnenaufgang, Zypern mit den Bergen, tolle Szenerie, das Mittelmeer dann im Blick und so. Also das war das beste Trail-Erlebnis. Ja.
Sehr gut. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt, was sich hier im Erzgebirge noch entwickelt, was mit dem Prio geht und wir werden uns sicherlich nochmal widersprechen.
Ja, da würde ich mich drüber freuen.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Philipp Heinrich. Mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn auch euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch bitte einen Gefallen, erzählt euren Freunden davon oder macht einen Instagram-Shoutout, damit möglichst viele Leute diesen Podcast abonnieren und hören.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.